Also ich glaube, ganz ehrlich, dass wir Menschen immer irgendwann zu unserer Mission finden, indem wir unterschiedliche Krisen durchleben. Und wir sind nicht Roboter, wir sind Menschen. Und ich finde, das wird ganz oft vergessen. Also es ist wirklich herausfordernd und gleichzeitig ja irgendwie auch das Schönste der Welt, muss man auch ehrlich sagen. Das bedeutet, wir hören zu in erster Instanz, um wirklich zu verstehen, was unser Gegenüber sagt.
Herzlich willkommen zu Let's Talk People, der Küchentalk mit inspirierenden Menschen aus verschiedenen Branchen, aber immer mit demselben Ziel, spannende Einblicke in das People-Management ihrer Unternehmen zu bekommen. Heute präsentiert von Gina Renner.
Hi, ich bin Gina, Mitgründerin von Unfold Now und begrüße euch zu einer neuen Folge von Let's Talk People. Heute zu Gast Isabel Gebin. Isabel ist Gründerin von Equality 365, DEIB-Beraterin und systemische Personal- und Business-Coach. Sie ist eine leidenschaftliche Stimme für soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit und hostet auch ihren eigenen Podcast Equality 365, hört also gerne einmal rein, wo sie inspirierende Persönlichkeiten interviewt. Herzlich willkommen, liebe Isabel. Schön, dass du heute da bist.
Ja, voll schön. Dankeschön. Geile Intro.
Sehr gerne. Hast du das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen, wo du sagst, das wäre noch ganz wichtig, was unsere ZuhörerInnen heute über dich wissen sollten?
Ja, ganz wichtig ist auch noch, dass ich Mama bin. Ich bin Mama von einem 4,5-jährigen Sohn. Das würde ich auf jeden Fall noch ergänzen, weil das natürlich auch total in die Kerbe von Gerechtigkeit und Gleichstellung mit rein schlägt und ein ganz großer Teil in meinem Leben ist.
Oh ja, das glaube ich dir. Wir hatten es ja eben schon kurz im Vorgespräch, ja. Alleine die Winterzeit, Kita, die ganzen Viren, die mit nach Hause kommen. Wie kann man das vereinbaren? Wer kümmert sich ums Kind? Wie kann man das alles unter einem Hut bekommen? Das sind echt
Wahnsinn.
Immer Herausforderungen. Kann ich ein Lied von singen.
Ja, es ist Wahnsinn, ne? Also wir sind wirklich echt, ich würde sagen, im 2-Monats-Takt irgendwie immer mal erkältet mit einem Schnöf oder sonst was. Und das ist ein reines Tetris-Spielen der Terminplanung eigentlich immer. Immer ad hoc, unkontrollierbar, auf jeden Fall mit Stress verbunden. Und trotzdem bekommt man es irgendwie immer hin. Aber ich glaube, alle Eltern, die zuhören, werden das auf jeden Fall bestätigen können.
Ja, es ist Wahnsinn. Ich musste auch letztens so schmunzeln. Es kommt dann irgendwie auch immer alles zusammen, wenn ich mir bei uns den Februar angucke. Also wir haben das große Glück, dass wir ein Au-pair haben, was uns zusätzlich unterstützt. Sehr und cool. Im Februar ist es aber so, da ist mein Mann auf Dienstreise in den USA. Unser Au-pair muss nochmal zurück nach Bolivien, weil sie was wegen dem Visum klären muss. Mhm. Ich habe genau in den Zeitraum natürlich eine Anfrage für Workshops reinbekommen. und jetzt ist so die Überlegung, okay, wie mache ich das? Weil das auch dann verbunden ist mit nach Düsseldorf reisen. Heißt, man ist ja dann doch auch ein bisschen weiter weg. Kann meine Mama aufpassen? Was ist, wenn sie krank ist? Was ist, wenn dann Lara noch mit krank wird? Also das sind Sachen und Gedankenspiralen, die man da hat. Es ist echt nochmal ein anderer Schnack als vor ein paar Jahren.
Ja, total. Ich finde, ja, es ist genau wie du beschreibst, aber ich finde, du hast an dem Beispiel so eindrucksvoll beschrieben, was Eltern eigentlich jeden Tag durchmachen, ne? Und dass eben so eine Planung ist ja wirklich so. Also es ist ja nicht so, als wenn wir uns am Anfang des Jahres hinsetzen würden und den großen Kalender aufmachen und einmal jeden Monat und jede Woche durchplanen. Natürlich versucht man das auch, aber am Ende des Tages kommt dann doch irgendwie immer was auch kurzfristig dazwischen. Und genau wie du beschreibst, selbst wenn du die tollste Planung gemacht hast und deine Mutter jetzt in dem Beispiel aufpasst, kann deine Tochter noch krank werden und dann möchte sie vielleicht auch die Mama haben und. Also da macht man dann ja 5 unterschiedliche Szenarien auf. Also es ist wirklich herausfordernd und gleichzeitig ja irgendwie auch das Schönste der Welt, muss man auch ehrlich sagen. Ja.
Auf jeden Fall. Also wenn die mich morgens anlacht, dann ist das so, hallo Sonne. Also es kann draußen irgendwie noch so dunkel sein und du denkst dir, ey, scheiße, hat die gute Laune steckt mich an. Wie geil ist das denn? Ja, das ist
genau
da,
so.
Find ich auch,
genau so.
Fühl ich sehr.
Voll schön.
Jetzt sind wir so direkt reingestolpert. Wir haben ja eigentlich noch zum Start immer unser Impulsspiel. Mhm. Bedeutet, ich stelle dir Fragen mit zwei Antwortmöglichkeiten und du hast so 2-3 Sekunden Zeit, dich zu entscheiden. Und
oh,
ganz
wow, ja.
Witzig, das erste passt jetzt gerade schon sehr gut. Bist du ready?
Ja, ich bin ready.
Karriere oder Familie?
Familie, immer.
Strukturierter Tagesplan oder spontane Entscheidung?
Nee, auch safe strukturiert. Also ich bin vom Wesen einfach saustrukturiert, ja.
Mhm. Startup oder Konzern?
Startup.
Führen oder beraten?
Beraten.
Mhm. Früher Vogel oder Nachteule?
Früher Vogel.
Durch das Kind oder schon immer?
Nee, schon immer. Schon immer gewesen. Ja. Es ist schlimmer geworden. Also mittlerweile komme ich nicht mehr so gut hoch, aber trotzdem, ich bin noch nie der Langschläfer gewesen.
Ja, spannend. Bei mir auch. Mhm. Tatsächlich, das war das Witzige. Als dann unser Kind kam und es auch so in der Vorbereitung, alle haben ja ganz tolle Tipps und unter anderem war es dann natürlich auch, oh, schlaf nochmal ganz viel. Du wirst nicht mehr ausschlafen können und immer früh wach sein. Und ich war so, ey Leute, wisst ihr was? Finde ich voll geil, weil mein Mann ist Langschläfer und ich wusste, dann wird da jemand sein, der mit mir morgens gerne wach ist. Ich finde es voll toll. Und alle waren eher so, voll geil. Really? Ja, das so zu meinen Abgründen.
Ja.
Aber vielleicht noch mal zu dir, Isabel. Also ich finde es ja Wahnsinn, was du für eine Reise auch als Gründerin durch bist, was du schon gemacht hast. Und das haben wir ja dann auch erst festgestellt, wie wir ja sogar auch selber Arbeitgeber hatten. Ganz interessant. Und wie du dich auch aus der Beratung in der Agentur jetzt zu deiner eigenen Agentur entwickelt hast. Was hat dich dazu angetrieben? Wie bist du dahin gekommen?
Also ich glaube ganz ehrlich, dass wir Menschen immer irgendwann zu unserer Mission finden, indem wir unterschiedliche Krisen durchleben oder indem wir so Hürden durchlaufen. Und bei mir war es eigentlich genau so. Ich habe unterschiedliche, sehr herausfordernde Situationen in meinem Leben, glaube ich, bewältigen müssen, die mich heute eigentlich zu meiner Arbeit geführt haben. Unabhängig davon war ich aber auch schon immer sehr gerechtigkeitsliebend. Also ich glaube, in meinem Fall ist es wirklich auch einfach eine Charaktersache. Ich war schon immer so, ich habe mich schon immer für Menschen eingesetzt und auch zum Leidwesen meiner eigenen Person. Ich habe mich da oft auch selber zurückgestellt, weil ich, und das hört sich so selbstlos an, ne? Das möchte ich gar nicht sagen. Also ich bin mit Sicherheit auch nicht immer selbstlos, aber was so Gerechtigkeitsthemen angeht, brennt und schreit da bei mir so ein ganz, ganz, ganz großes Herz. Ich wurde neulich mal sowas gefragt, wie ist das Thema zu mir gekommen oder habe ich es irgendwie gefunden? Und das Thema ist eindeutig zu mir gekommen, weil es immer in mir irgendwie gewohnt hat, ne? Und in unterschiedlichen Situationen rausgekommen ist. Und eine prägnante Situation, um jetzt mal bei einem Beispiel zu bleiben, war bei mir ganz sicher eben die Geburt meines Sohnes, also das Mutterwerden, was mir ganz klar gezeigt hat, wir leben immer noch in einem Patriarchat und wir leben immer noch in einer Gesellschaft, die Frauen einfach nicht die gleichen Rechte erübrigt wie Männern als ein Beispiel. Und noch viel schlimmer wird es dann eben, wenn du es dir genauer anguckst, mit Menschen, die grundsätzlich eben benachteiligt sind, aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund einer Behinderung beispielsweise, aufgrund einer Neurodiversität. Aufgrund dessen, dass du aus einer sozialen Ungleichheit kommst oder, ne? Und und bei mir war es eben so, ich bin Mutter geworden, habe zu dem Zeitpunkt damals meinen Job vorher gekündigt, um eine systemische Ausbildung zu machen, bin dann Mutter geworden, habe dann als freie Coachin gearbeitet und wollte mich aber nebenbei eben auch noch anstellen lassen, weil ich den Austausch im Team eigentlich immer irgendwie schön fand. Und das für mich auch so als Sparring nutzen wollte. Und es war ultra schwer, einen Job zu finden, weil trotz meiner Qualifikation, trotz meiner Erfahrung über ein Jahrzehnt, mir dann irgendwie so Sätze entgegengebracht wurden wie, ja, aber du bist ja gerade Anfang 30, du wirst ja jetzt dein zweites Kind bekommen oder nicht? Also wirklich im Vorstellungsgespräch wurden mir solche Fragen gestellt. Ja, richtig krass. Und diese Fragen, die so direkt waren, überwiegend auch tatsächlich von Männern. Und dann eben im zweiten Schritt auch so Sachen wie, ja, wir haben leider keine Teilzeitstellen, wir machen nur 40 Stunden. Und das, obwohl ich mich auf 30 Stunden einstellen lassen wollte. Also eben in den Bewerbungsgesprächen, in denen ich weitergekommen bin, bin ich dann eben in letzter Instanz rausgefallen, weil ich eben 30 Stunden arbeiten wollte und die gesagt haben, ja, machen wir leider nicht, wir machen nur 40 Stunden. Ich habe sogar damals dann mal so den Versuch gewagt und mal bei LinkedIn nach Jobs geguckt und irgendwie Teilzeitstellen angegeben und mir wurden damals nur Werkstudentenstellen in Teilzeit quasi ausgeschrieben, was ich absurd fand, weil ich mir so denke, ich bin ja nicht der einzige Mensch auf diesem Planeten, der in Teilzeit hätte arbeiten wollen. Wie konnte das sein, dass es wirklich nur Werkstudentenstellen irgendwie gab? Und ja, das sind so Sachen, die bei mir echt so eine Wut irgendwie freigesetzt haben, die ja dann eben den Rest befähigt hat. Also, dass ich mich eben selbstständig gemacht habe und gesagt habe, ich gründe jetzt und ich mache daraus jetzt irgendwie aus dieser Wut, aus dieser Traurigkeit, aus diesem Unverständnis, dass die Strukturen eben immer noch so sind, wie sie sind, etwas, was vielleicht auch anderen Leuten helfen kann.
Ja, wow. Hast du dann für dich schon so ein Learning ziehen können, warum das vielleicht so ist, dass so viele Stellen in Vollzeit sind? Also auch, ne, auch mit dem Hintergrundwissen jetzt, was du gesagt hast, deiner systemischen Ausbildung. Es gibt ja Prozesse, Strukturen, die das vielleicht vorgeben, dass das so ist. Hast du da eine Erklärung für dich finden können, warum Unternehmen das so machen und siehst Möglichkeiten, wie man das anders machen könnte oder sollte?
Ja, voll. Also ich glaube, das Argument von seitens der Unternehmen ist wahrscheinlich immer irgendwie wirtschaftlicher Natur, ne? Dass sie irgendwie sagen, naja, wir brauchen halt irgendwie 40 Stunden, weil wir einfach so einen großen Workload haben und sonst können wir irgendwie das Budget, was du vielleicht, oder dein Honorar, was du haben möchtest, dein Gehalt irgendwie nicht abbilden, I don't know. Aber wir wissen ja, dass das Quatsch ist. Also man hat ja die Möglichkeit heutzutage irgendwie in Tandem zu arbeiten beispielsweise oder, ne? Oder einfach auch zwei Menschen auf eine halbe Stelle zu setzen oder. Also es gibt ja Möglichkeiten. Und irgendwie, ich finde per se, ich glaube, das ist ein, also auch da glaube ich einfach, dass das was mit einem falschen Narrativ zu tun hat. Wir glauben, dass eine Vollzeitstelle notwendig ist, um den Workload zu schaffen. Und wir glauben nicht, dass man beispielsweise zwei Personen auf eine Position setzt. Und die das Gleiche irgendwie bewältigen können. Aber das ist ein falscher Narrativ. Wir haben es ja nicht mal ausprobiert. Also solange wir die Dinge nicht auch ausprobieren und gucken, dass wir dadurch was verändern, glaube ich einfach nicht daran, dass es unmöglich ist.
Und finde ich total spannend, weil ich, sorry, dass ich da kurz so reingehe, aber ich finde es so spannend, weil ich letztens das Gespräch erst mit meiner Mitgründerin, mit Vanessa hatte, wo sie auch erzählt hat, dass sie mal auf einem Projekt war, wo sie die aktuelle Führungskraft mit dann irgendwann perspektivisch ersetzen sollte. Und dadurch waren die gerade in so einer Übergangsphase und konnten sich total viel sparen, wo sie dann auch mitgegeben hat, das war so eine Erfahrung, die sie bis heute so mitträgt, weil sie sagt, das war so positiv gewesen. Und sie versteht gar nicht, warum das in Unternehmen nicht schon so viel mehr gemacht wird, weil das auch einfach so befruchtend ist. Man hat natürlich unterschiedliche Schablonen, ja auch jeder, wie er Dinge sieht, wo er in Themen reingeht und man kann sich ganz anders nochmal challengen, gucken, was ist hier wirklich die gute, richtige Lösung, auch fürs Unternehmen, wie können wir uns in den Schwerpunkten, die wir haben, irgendwie besser aufteilen, wo kann einer Sachen übernehmen und ich war auch, ja, warum gibt es das eigentlich nicht schon so viel mehr? Es gibt ja hier und da auch immer mehr, ich sag mal, VerfechterInnen, die dafür laut werden, also ich erinnere mich an Stefanie Junghans. Die hat ja auch ein Buch geschrieben zum Thema Co-Leadership. Finde ich auch so super, weil ich ja auch jetzt die Erfahrung habe mit dem, wie wir gegründet haben, wie wertvoll das ist, da immer irgendwie jemanden zu haben, mit dem ich mich austauschen kann.
Voll.
Und ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, das irgendwie nicht zu haben und finde es auch so wenig wertstiftend irgendwie für mich.
Absolut. Und bei mir ist es genauso, ne? Also zum Beispiel, ich habe zwar alleine gegründet, aber ich habe ja trotzdem ein Kollektiv, mit dem ich arbeite oder ich habe MentorInnen, die mich irgendwie wöchentlich und monatlich unterstützen, mit denen ich immer in Austausch gehen kann und auch in Austausch gehe, die ich sehr, sehr schätze und ohne deren Hinweise, Ratschläge, ohne den Austausch würde ich längst nicht da sein, wo ich bin, ne? Also das darf man auch absolut nicht verkennen und ich glaube auch, dass das todesnotwendig ist für die Zeit, in der wir leben. Ja, aber ich, wie gesagt, ich glaube, du hast es gerade so schön gesagt, das Beispiel mit Steffi ist eines, ne, von vielen, was einfach super gut zeigt, dass es absolut möglich ist und absolut funktionieren kann und vor allem aber auch absolut notwendig ist für Menschen, die Vereinbarkeit auch nur annähernd leben wollen. Weil was man immer vergisst ist, selbst wenn wir Teilzeitpositionen haben, selbst wenn wir Tandems ermöglichen, selbst wenn wir irgendwie Prozentsatz an Stunden nur haben, ne, dann ist ja Vereinbarkeit ganz oft immer noch nicht richtig möglich. Und das müssen wir uns ja auch vor Augen führen. Aber wenn wir wirklich wollen, dass alle Menschen in dieser Gesellschaft ihr volles Potenzial ausleben und dieses Potenzial in unsere Unternehmen stecken und uns dadurch ja auch erfolgreich machen, dann müssen wir uns auch für neue Wege öffnen. Wir leben eben nicht mehr in der Zeit, in der wir vor 20 Jahren gelebt haben. Es hat sich so viel verändert. Unser Leben ist schneller geworden. Wir machen viel mehr Multitasking. Wir lösen viel mehr Aufgaben und Projekte innerhalb kürzester Zeit mittlerweile, ne? Und dafür braucht es einfach auch Erholung und Achtsamkeit. Und das haben wir nicht, wenn wir alle wie die Bescheuerten arbeiten und jeden Tag eigentlich immer nur hin und her gerissen sind, nämlich genau zwischen dem, was du ganz am Anfang des Gesprächs beschrieben hast. Ich habe da jetzt irgendwie ein Projekt, mein Mann ist aber weg, das wissen wir schon, unsere Au-pair ist auch weg, was jetzt? So, klar kannst du nicht deinen Stift niederlegen und sagen, ich mache gar nichts, weil dann hast du de facto nicht die Möglichkeit, deine Rechnung zu bezahlen, aber es muss da ja Lösungen und Wege geben. Ne? Jetzt ist es, glaube ich, auch in der Selbstständigkeit nochmal ein bisschen was anderes als in der Anstellung. Aber ich finde trotzdem, dass wir zu sehr noch an Narrative glauben, die vor 40 Jahren irgendwann mal aus dem Boden gestampft wurden, die einfach heute keine Relevanz mehr haben, weil unsere Welt heute eine andere ist. Und das muss uns einfach klar sein.
Mhm. Du hast jetzt ein paar Mal schon auch von Narrativen gesprochen. Hast du da vielleicht, ich bin mir nämlich unsicher, ob vielleicht alle ZuhörerInnen das so direkt für sich verorten können, was das bedeutet. Hast du da vielleicht nochmal so ein, zwei konkrete Beispiele, was für dich ein negatives Narrativ ist und was du dir vielleicht wünschen würdest, was da anders sein sollte?
Ja, zum Beispiel das Narrativ, Menschen müssen leisten, wir müssen performen. So, sowas. Das ist, da denke ich mir so, das ist so FDP-Talk. Ja, klar müssen Menschen irgendwie arbeiten, wenn wir angestellt sind. Das steht völlig außer Frage. Und ich würde mal meine Hand ins Feuer legen, dass kein Mensch, der lebt und angestellt ist, irgendwie gar nicht arbeiten will. Das ist doch Quatsch. Also, ne, wenn wir uns für einen bestimmten Arbeitgebenden entscheiden, dann werden wir wohl auch alles geben, was in unserer Macht steht. Aber unter welchen Bedingungen ist die Frage? So, ich bin überhaupt keine Verfechterin davon zu sagen, wir müssen nichts leisten, aber unter welchen Bedingungen leisten wir, ne? Also unter der Bedingung, dass Menschen immer psychisch kranker werden, dass wir uns komplett zerrissen fühlen, dass wir in einer Welt leben, die gerade weniger Wert auf Menschlichkeit legt, beispielsweise, denn auch das ist ein Riesenthema. Also wenn man sich irgendwie die politischen Entwicklungen anschaut, die in den USA gerade voranschreiten und damit natürlich auch irgendwie einen Effekt auf uns, also Europa, aber auch Deutschland haben werden, finde ich gruselig. Und auch da ist ein weiteres Beispiel für ein Narrativ, zum Beispiel, dass DEIB, aus DEIB wird gerade DEI gemacht, ne? Also DEIB, Diversity, Equity and Inclusion und Belonging ist tot, sagt man. Das ist Quatsch. Also da haben wir gerade, als wir noch nicht recorded haben, drüber gesprochen, ne? Sowas, das hat immer eine Relevanz, egal welche großen Mächte oder welche großen Oligarchen der Meinung sind, dass es keine Relevanz mehr hat. Es hat eine Relevanz, weil de facto ist Zugehörigkeit der einzige Gradmesser, der Menschen erlaubt, ihr Potenzial zu entfalten. Und wenn wir das nicht verstehen und nicht ernst nehmen, dann wird es ein Unternehmen, was darauf gar nicht achtet und de facto damit auch Menschlichkeit missachtet und Gerechtigkeit missachtet, irgendwann einfach nicht mehr erfolgreich sein können. Das sind Hebel.
Ja. Total, also ich sehe das ja jetzt schon auch, also das spielt für mich dann immer direkt eigentlich in das Thema Retention rein. Also du kriegst dann vielleicht vornherein deine Stellen besetzt, weil du erstmal vielleicht ein tolles Employer Branding hast und den Leuten ein gutes Gefühl gibst. Und dann aber nach kurzer Zeit, wenn du dich dann nicht gut um die kümmerst, und das sei jetzt mal offen gehalten, was das dann konkret bedeutet, das ist ja auch in unterschiedlichen Kontexten jedes Mal anders. Aber wenn man da keinen Blick hinwirft, dann verliert man die Leute auch sehr schnell wieder. Und das mit dem Blick auf den Fachkräftemangel, es wird ja auch überall darüber gesprochen. Und ich denke mir immer wieder, das ist gefühlt wie so ein Autounfall, der so gar nicht langsam stattfindet. Weißt du,
ja,
du siehst, so, das Auto crasht so gegen diese Wand und du stehst so daneben und guckst so zu. Und es passiert in Zeitlupe. Jeder weiß das. Jeder steht so daneben und sagt, Alter, gleich fährt der gegen die Wand. Wissen
genau.
Wir alle. Und
genau
keiner
so.
Tritt auf diese Bremse. Und ich
genau
check's
so.
Nicht, wirklich.
Ich auch nicht.
Weil die Leute ja jetzt schon auch zu uns in die Beratung kommen und sagen, die kündigen hier irgendwie, wir haben so eine hohe Fluktuationsrate, verstehen wir gar nicht, warum. So,
ja,
und dann probierst du da mal irgendwie reinzugehen und denkst dir, ja, das sind die Themen. Und dann ist wieder so, weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, und das, aber das ist das, was ich mit Narrativ meine, ne? Weil der Narrativ falsch besetzt ist, weil wir glauben Dinge, die wir hören, ohne sie zu hinterfragen. Also jemand sagt, Diversity braucht man nicht, und dann sagen alle, nee, das hat ja keine Relevanz, weil damit hast du irgendwie auch noch keine größere Effizienz gewonnen und du hast auch keinen größeren Umsatz gehabt und dein EBIT am Ende stimmt auch nicht besser, nicht mehr. So, hä? Who said? Also probier's doch mal aus. Es ist ein so, Diversity, und das ist halt der Punkt, weißt du, wir wollen immer schnelle Lösungen. Diversity oder auch Belonging und noch viel mehr Inklusion bringt dir aber in dem Sinne keine schnellen Lösungen, weil es ein Prozess ist, der nie aufhört, weil wir Menschen uns immer verändern, weil die Welt sich immer verändert, weil sich die Gesellschaft ständig verändert, und damit müssen wir auch unsere Initiativen und Maßnahmen immer wieder anpassen. Das ist einfach so. Und nichtsdestotrotz ist es auch ein Fakt, weil das ist Evolution. Menschen wollen dazugehören. Wir sind sozusagen Rudeltiere, ne? Sagt man ja auch immer. Wir wollen ein Team bilden. Wir wollen nicht alleine für uns performen und einfach nur leisten. Wir sind nicht Roboter. Wir sind Menschen. Und ich finde, das wird ganz oft vergessen. Und wenn wir anfangen, das wieder neu zu denken und uns erlauben, dass diese Evolution einfach eine Daseinsberechtigung hat, Menschen eben dazugehören wollen und wir sogar, wenn wir dazugehören, noch viel, viel mehr Potenzial abliefern, dann werden wir auch als Unternehmen hundertprozentig erfolgreich sein. Da steht überhaupt nichts im Weg. Wenn wir das aber nicht anerkennen und wir einfach auf das hören wollen, was irgendwelche Menschen einfach so sagen, ohne dass wir das selber mal für uns hinterfragen, dann werden wir langfristig irgendwann nicht mehr existieren. Und da bin ich der festen Überzeugung. Und das ist keine Schwarzmalerei oder irgendwas. Ich liebe es auch, mich im Graubereich zu bewegen, ne? Also nicht schwarz und weiß immer nur so zu denken. Aber ganz ernsthaft, wenn du dir die Entwicklung unserer Bevölkerung anguckst, angefangen bei mentalen Erkrankungen, bis hin zu einer alternden Gesellschaft, bis hin zu, wir bekommen kaum noch Kinder, ne? Das sind alles Indizien dafür, dass wir in schon wenigen Jahren nicht mehr genug Menschen, Fachkräfte und Arbeitnehmende haben werden, die diese Wirtschaft aufrechterhalten und die uns Wohlstand ermöglichen. Bedeutet doch in der Konsequenz, uns sollte es als UnternehmerInnen daran gelegen sein, unsere Belegschaft, unsere Talente so aufzustellen und mit den Ressourcen zu befähigen, dass sie ihr Potenzial entfalten können und dass sie sich gewertschätzt und gesehen fühlen und dass sie das Gefühl haben, irgendwie dort genau richtig zu sein und auch wirklich alles geben zu wollen. Und deswegen, wie du sagst, das ist eigentlich super mit dem Bild, ne? Es ist wie ein Auto, was fährt und nicht auf die Bremse drückt. Das denke ich jedes Mal. Ich denke jedes Mal, Leute, sorry, ich verstehe diesen ganzen Talk zu DEIB braucht man nicht und sowieso überhaupt, okay, also ich gebe dir noch 2 Jahre, da so lange wird Perform vielleicht noch funktionieren und dann irgendwann werden dir die letzten Menschen auch wegbrechen, weil sie mental krank sind oder andere Leiden haben, und dann wundern sich alle. Dann?
Ich stelle mir die Frage, wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt unserem Podcast zuhören. Ich glaube, ich finde dir gut, da ist ein Thema. So, da ist ein großes Thema. Was mache ich denn jetzt? Also ich höre dir jetzt so zu und gehe morgen oder heute auch wieder an meinen Arbeitsplatz. Also, was heißt das? Hast du vielleicht 1, 2 konkrete Handlungsempfehlungen, die man für sich mitnehmen kann, wo du sagen kannst, ey, ne, es sind ja auch manchmal so die kleinen Schritte, die man gehen kann. Gibt es da irgendwas, was du den Leuten mit an die Hand geben kannst und sagen kannst, guck mal, das ist was, probiert das mal aus.
Ja, safe. Also, ohne jetzt Eigenwerbung zu machen, mache ich jetzt mal Eigenwerbung, ne? Natürlich meine Inclusive Leadership Masterclass zu kaufen. Und ich kann aber auch in ganz einfachen Beispielen erklären, wieso. Weil meine Inclusive Leadership Masterclass im Prinzip eine autodidaktische Online-Masterclass ist, die dir erlaubt, in 9 Modulen die Ressourcen und Strategien an die Hand zu bekommen, die dich als Führungskraft befähigen, dein Team Richtung chancengerechte, inklusive und auch ganz generell vielfältige Arbeitsumgebung aufzubauen. Wie machst du das, um jetzt mal so 2, 3 konkrete Beispiele zu nennen? Was kannst du jetzt ad hoc tun, ne? Weil meine Masterclass ist natürlich ein riesen Batzen, so. Das macht man nicht einfach mal in 1, 2 Wochen. Aber was ganz wichtig ist, dass wir uns beispielsweise einmal, oh Gott, ich kann mich gar nicht kurz halten, eigentlich, ich habe gerade gedacht, ich will 3, also vielleicht fangen wir bei 3 Sachen an. Auf jeden Fall aktiv Fragen stellen und dann als 2. Punkt aktiv zuhören. Das bedeutet, wir hören zu in erster Instanz, um wirklich zu verstehen, was unser Gegenüber sagt. Nicht, um selber dann zu reden und zu sagen, ja, aber ich habe die und die Idee. Es geht nicht um uns. Wenn wir wirklich versuchen, aktiv zuzuhören, geht es nicht um uns, sondern nur ums Gegenüber. Bedeutet, was möchte mein Gegenüber mir gerade mit dieser Aussage sagen? So, dann aktiv Fragen stellen. Nicht antworten, indem wir dann sagen, ah ja, das kenne ich, und dann reden wir wieder über uns, sondern aktiv eine Frage stellen auf das, was unser Gegenüber gerade gesagt hat. Ne? Also da auch sich wirklich involvieren, sich wirklich für jemanden interessieren und neugierig sein. Verstehe, wer dir gegenübersteht. Was macht diese Person aus? Was möchte die Person mir sagen? Wie kann ich näher an diesen Kern der Aussage rankommen? Und dann, was ich auch immer gerne sage, ist irgendwie so dieses, verbindet euch mal mit Menschen, mit denen ihr euch sonst nicht verbindet. Im Kollegium kann das sein, es kann aber auch darüber hinaus im Privaten sein. Also geh mal aktiv auf Menschen zu, die dir nicht ähnlich sind, die dir in dir vielleicht sogar Unbehagen bewegen, die du vielleicht sogar auch unsympathisch oder irgendwas anderes findest, und geh mal aktiv auf diese Menschen zu und verwickel die mal in ein Gespräch und stell ganz viele Fragen. Hey, woher kommst du eigentlich? Was macht dich eigentlich aus? So, ne? Also so bewusst ein Gespräch suchen und mal zu verstehen, wer ist diese Person eigentlich? Und man wird sich wundern, wie viele Gemeinsamkeiten man vielleicht dann doch trotz der vermeintlichen Unterschiede, die man an der Oberfläche nämlich meistens nur sieht, wahrnimmt. Und diese drei konkreten Beispiele, die geben dir eigentlich, finde ich, so ein ganz eindrückliches Beispiel davon, was in meiner Masterclass zum Beispiel auf einen wartet. Denn das Ziel meiner Masterclass und auch dieser Beispiele ist einfach, eine Gesellschaft wieder näher zusammenbringen, einen Fokus auf Menschlichkeit legen, von New Work wegkommen, zu Human Work gehen. Ne? Also verstehen, dass wir Menschen eine Daseinsberechtigung haben und dass Menschen evolutionär einfach nicht nur Rudeltiere sind, sondern auch gewertschätzt werden wollen. Und Wertschätzung heißt nicht, mach deinen Job, stell keine Fragen, sei immer pünktlich, geh immer spät und melde dich bitte sonst auch nicht mit irgendwelchen Problemen, behalte deine Probleme für dich. Das funktioniert nicht mehr. Diese Zeit ist einfach abgelaufen.
Ja, bin ich total bei dir. Und gleichzeitig merke ich schon auch für mich, wie ich teilweise immer wieder an Grenzen stoße. Also so sehr ich immer wieder probiere, individuell natürlich auf die einzelnen Leute einzugehen und unterschreibe total das, was du gerade gesagt hast. Vor allem jetzt in meiner Rolle auch als Gründerin natürlich gleichzeitig den Blick zu haben, was braucht aber auch die Organisation? Also wie viel Freiraum und wie viel individuelle Bedürfnisse kann man zulassen und wie viel Überlappung muss es gleichzeitig geben, damit, ich sage jetzt mal, die Maschinerie im Hintergrund irgendwie laufen kann, dass eine Organisation weiterleben kann, dass das nicht irgendwann gefühlt implodiert, weil dann so viel unterschiedliche Sachen aufeinanderstoßen, dass du mehr damit beschäftigt bist, das irgendwie wieder übereinander zu legen, was die ganzen anderen Prozesse irgendwie dann mit beeinflusst, um dahingehend das Unternehmen erfolgreich weiter voranzutreiben. Da fehlt es mir teilweise manchmal einfach noch so an, ja, ich glaube, Best Practices, was, wo man sich sowas abgucken kann. Das ist für uns gerade so ein Try and Error, jedenfalls intern, dass wir immer wieder gucken, okay, wie weit können wir drauf eingehen? Was ist okay? Wo sind aber irgendwie auch Grenzen? Gleichzeitig auch mitgeben, warum ist hier die Grenze? Das ist jetzt so jedenfalls so für mich ein Learning, dass ich sage, okay, ich sage, warum das gerade so ist und probiere, das mit zu beschreiben, aber auch dazu verstehen, okay, was ist hier ein rollenadäquates Verhalten? Also warum verstehe oder sehe ich vielleicht bestimmte Sachen? Weil ich auch einfach in einer anderen Rolle bin und dadurch eine andere Perspektive habe. Und es ist okay, wenn meine Mitarbeitenden vielleicht was ganz anderes wollen, aus ihrer Rolle auch heraus, auch da diese Akzeptanz zu haben, dass da so diese Unterschiede sind. Da bin ich total froh, dass wir uns da auch wirklich einen Coach, eine Coachin geholt haben, die uns dabei begleitet, unterstützt, weil ich immer wieder merke, gerade auch so mit meinem Wertesystem, wo ich es gefühlt allen recht machen möchte und jeder soll sich wohlfühlen und alles soll gut sein. Und gleichzeitig muss ich natürlich innerhalb meiner Rolle adäquat handeln und den Blick haben auf, okay, was braucht aber auch unser Unternehmen? Das ist für mich ein Balanceakt. Wie geht es dir da?
Ja, ja und nein. Also ich glaube, auch das ist wieder so eine Perspektivsache. Ne? Ja. Weil ich glaube zum Beispiel, DEIB bedeutet nicht, gegen ein Unternehmen gehen und nur für Mitarbeitende zu sein. Im Gegenteil. Wenn du DEIB richtig machst, dann bedeutet es, du machst es, weil du möchtest, dass das Unternehmen erfolgreich ist. Und das ist genau, weißt du, das ist, was ich meine mit Narrativ. Wir haben einfach, wir glauben, die EIB ist nur für Mitarbeitende und vernachlässigt aber die so die Effizienz eines Unternehmens oder die Strukturen eines Unternehmens oder die Ziele eines Unternehmens. Das stimmt aber eigentlich gar nicht. Also der einzige Grund, wieso ich immer dazu raten würde, sich mit DEIB-Maßnahmen auseinanderzusetzen, ist ja, weil ich möchte, dass ein Unternehmen langfristig wirtschaftlich erfolgreich ist. Mhm. Und ich der Meinung bin, wenn Unternehmen nicht darauf achten, dann kann ein Unternehmen in der Zeit, in der wir aktuell leben, nicht mehr wirtschaftlich langfristig erfolgreich sein.
Ja, total spannend. Also auf jeden Fall ein Thema, wo man, glaube ich, länger als eine halbe Stunde reden könnte. Voll. Ihr habt ja schon das Vorwort gemerkt.
Ja. Das ist echt Horror.
Ja, aber vielleicht auch mit Blick auf die Zeit. Isabel, mich würde es total noch interessieren, so zum Abschluss, gibt es etwas, wo du sagst, das war so ein Aha-Moment für dich, ein Learning, was du gern teilen möchtest, etwas, was dich mal total inspiriert hat, vielleicht ja auch ein Buch oder selber ein Podcast, den du gehört hast, I don't know, irgendwas, wo du sagst so, boah, das ist was, das hat mich irgendwie nachhaltig, positiv beeinflusst und das möchtest du nochmal teilen.
Unbedingt. Da fällt mir direkt Simon Osifo ein. Simon Osifo ist der CEO von BBDO und einer meiner ersten Podcast-Gäste gewesen in meinem Podcast. Und er hat damals, also er ist auch unter anderem Autor von People of Deutschland. Also er hat einen Spiegel-Bestseller People of Deutschland geschrieben mit Martina Ring zusammen. Und da werden unterschiedliche Geschichten von Menschen hier aus Deutschland abgebildet. Und das ist so ergreifend und emotional, weil man dadurch einen Perspektivwechsel macht, aus seiner eigenen Welt auszutreten und in die Welt dieser Menschen einzutreten und erstmal überhaupt zu verstehen, wie krass Rassismus und Diskriminierung in Deutschland noch immer Alltag ist. Und Simon hat damals in dem Podcast zu mir gesagt, ich glaube relativ am Ende war das, da hat er zu mir gesagt, Isabel, es ist wichtig, dass gerade Nicht-Betroffene verstehen, dass sie aktiv gegen Rassismus und Diskriminierung sich positionieren müssen. Und nur so können wir eine gerechte Gesellschaft aufbauen. Und das hat mich krass inspiriert, eben auch mein Podcast oder nach dem Podcast eben weiterzudenken und eine Bildungsplattform, wenn du so möchtest, aufzubauen. Weil ich gemerkt habe, es fehlt an Wissen, gerade unter weißen, eher privilegierten Menschen, fehlt es extrem an Wissen von unserer rassistischen Sozialisation angefangen bis zu unbewussten Vorurteilen, Privilegien, dass wir Empathie erlernen können und so weiter. Und all diese Fakten sind aber extrem wichtig, um nicht nur eine gesunde Arbeitskultur aufzubauen, sondern auch, um ja einfach eine gerechte Gesellschaft mit zu fördern. Und das ist etwas. Also auch Nicht-Betroffene müssen Haltung einnehmen. Das war sehr prägnant für mich.
Ja, finde ich total schön. Da denke ich auch direkt immer an das Thema Allyship, ne? Also da wirklich mal reingehen und gucken, was kann ich da eigentlich machen und eine Stütze sein. Und mir vor allem, was du gesagt hast, meiner Privilegien bewusst werden. Das, also merke ich auch immer wieder, wie man das oder wie ich das immer wieder vergesse und dann so denke, stimmt, das ist eigentlich auch ein Privileg, was ich hier gerade habe. Und das ist für mich einfach, also es ist, fühlt sich wie so ein Standard an, hinterfrage ich gar nicht.
Genau.
Was irgendwie dann auch irgendwie schon wieder schade ist, weil ich denke, boah, ey, wie viel glücklicher wären wir vielleicht auch, wenn man sich dem einmal bewusst wird und mal versteht, wie gut es einem geht. Und dann guckt man eher und man hört die Leute sich mehr beschweren, wo ich so sage, ach, ist eigentlich schade, die Perspektive.
Ja, total, total. Und also ich bin da ganz bei dir, ne? Das ist genau angefangen dabei, dass wir einfach weiß sind. Das macht uns unglaublich privilegiert, weil wir einfach de facto aus gesellschaftlicher Sicht oder aus der historischen Sicht irgendwie damit ja eine Mehrheitsgesellschaft abbilden, was ja also faktisch nicht mal stimmt, aber das denkt man immer irgendwie. Und was ich zum Beispiel noch ganz spannend finde, auch um da nochmal aufs Beispiel von dir vom Anfang zu kommen, du hattest ja auch gesagt, ne, ihr habt irgendwie eine Au-pair und sowas, auch solche Sachen, das ist so, weißt du, wir sprechen auch da aus einer so privilegierten Sicht, weil wir uns sowas leisten können, ne? Aber es gibt eben, also der Durchschnitt in Deutschland kann sich kein Au-pair leisten, bedeutet, die haben ein Riesenproblem, wenn sie, ne, also wenn sie ihr Gehalt im Prinzip erwirtschaften wollen, eventuell selbstständig sind und dann diesen Engpass haben, dass niemand da ist, dann hätten sie im Zweifel niemanden, der das machen kann. Ja. Bedeutet, Familie, Kind oder Arbeit, ja, dann arbeitest du vielleicht lieber gar nicht, weil kriegst du halt nicht hin, damit hast du aber auch viel weniger Geld und. Mhm. Und dieser Rattenschwanz zieht sich dann weiter, das ganze Leben. Und das ist das, was man so häufig vergisst, wenn man nicht ab und an mal in diesen Perspektivwechsel geht und sich tatsächlich mit Geschichten auseinandersetzt, die eben nicht so sind wie die eigene.
Total schön. Also ja. Gerade, was ich wieder so für mich mitnehme, Perspektivwechsel. Das ist einfach ja. eigentlich ein Geschenk, was man immer wieder bekommen kann, um nochmal besser zu verstehen, was um einen herum irgendwie geschieht und das irgendwie
voll.
Ja auch so seine Gegenüber besser einordnen zu können und verstehen zu können und Empathie damit aufbringen zu können.
Mega. Hast du sehr gut auf den Punkt gebracht, genau so.
Isabel, ich will gar nicht mich verabschieden.
Ich auch nicht.
Also vielen, vielen Dank für all das, was du heute mit uns geteilt hast. Ich kann nur unseren ZuhörerInnen ans Herz legen, folgt Isabel bei LinkedIn oder wo auch immer man dich finden kann. Schaut euch die Masterclass an. Ich glaube, das ist ein riesen Mehrwert für jeden Einzelnen. Und danke, dass ihr heute alle wieder mit dabei wart und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Danke vielmals. So schön bei dir.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.